Das Thema von heute Morgen ist in Gottes Fundbüro. Es geht heute um das Thema verloren und gefunden. Bestimmt habt ihr alle schon mal was verloren. Ich hatte mal etwas verloren, was mir ganz wertvoll ist. Und das ist mein Crewring von der Marine. Ein Jahrgang Offizieranwärter ist wie so eine Schulklasse und die machen sich immer einen Ring. Und das war 11 Gramm mit einem Seestern drauf. Den hatte ich beim Wasserballspielen als Student verloren. Wir sind als Studenten immer gerne an den Beiersdorfer Weiher gefahren. Da konnte man gut baden und auch ein bisschen Sport machen. Und im Wasser habe ich nach dem Ball geschlagen und weil das Wasser kalt war, war mein Finger dünn und der 11 Gramm Goldring flog mir von der Hand. Mitten in dem Beiersdorfer Weiher. Da dachte ich, Mist, das war's jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt einmal tauchen. Entweder gibst du ihn mir in die Hand oder nicht. Ich tauche runter, knapp 3,5 Meter war das, greife in den Schlamm und habe was Hartes, Rundes in der Hand. Mein Crewring. Das 15. Kapitel vom Lukas-Evangelium hat nur ein Thema, verloren und gefunden. Und das ist überhaupt das Thema der ganzen Bibel. Und das Besondere an dem Kapitel 15 ist, dass es drei Gleichnisse hat, die um das Thema kreisen, verloren und gefunden. Das gibt es nirgendwo sonst im Neuen Testament. Und die Hauptworte Freude und Sünder und Umkehr sind die drei Begriffe, die dreimal vorkommen. 3 mal 3 ist 9 und an diesen Hauptbegriffen können wir schon ableiten, worum es geht. Es geht um Verlorenheit, es geht um Umkehr und es geht um Gefundenwerden. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte mal Lukas 15 auf. Da lese ich uns die Verse 1 bis 7. Da heißt es, es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und so er eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis er es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, von 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Dieses Kapitel beginnt mit dem Hinweis, es nahten aber zu ihm allerlei Sünder und Zöllner. Jesus zieht diese Leute an. Wenn ich jemandem nahe, dann will ich bei dem sein. Dann will ich da sein, wo der auch ist. Als Kind hatte eine besondere Faszination für mich immer ein Kuhfladen. Ein Kuhfladen ist ein wertvolles Substrat. Man kann es als Brennmaterial und als Dünger verwenden. Und der zieht auch immer eine Menge Fliegen an. Und dann wimmelt das in diesem Kuhfladen hin und her. Oder denken wir an einen Magneten, wie der die Münzen anzieht oder die Späne. Dann ist der ganze Magnet voll von Spänen. Jesus zieht die Menschen an, die gescheitert sind. Jesus zieht die Menschen an, die es irgendwie versaut haben. Und sie nahen jetzt zu ihm. Und der Begriff Zöllner und Sünder ist ein Oberbegriff für alle Menschen, die gescheitert sind. Es gab in dem Nachkriegsdeutschland einen Film, der hieß Die Sünderin mit Hildegard Knef. Da wurden so Tabuthemen thematisiert wie Sterbehilfe, Selbstmord und auch Missbrauch. Das gab einen Riesenskandal, weil die katholische Kirche nun bemängelte, dass Frau Knef für eine Zehntelsekunde mit ohne was zu sehen war. Wir sind oft geneigt, den Begriff Sünde als Moralbegriff zu gebrauchen. Und gerade die Kirche meint ja von sich, die oberste Instanz in Sachen Moral zu sein. Aber wenn wir in die Bibel gucken, hat Sünde überhaupt nichts mit Moral zu tun. Sünde heißt schlicht und ergreifend Zielverfehlung. Es ist daneben gegangen. Der Schuss ging daneben. Vollkommen wertfrei. Hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Sündigen heißt, nicht moralisch etwas falsch zu machen, sondern sündigen heißt abweichen, verlieren, verpassen. Wenn du einen Zug verpasst, dann ist das biblisch gesehen Sünde. Hast ihn verpasst, hast verfehlt, ging daneben. Wenn man nicht versetzt wird in der Schule, dann erreicht man nicht das Ziel der Klasse. Er hat das Ziel der Klasse verfehlt. Das ist der biblische Befund von Sünde. Hat mit Moral nichts zu tun. Und Paulus erklärt das im Römerbrief. Er sagt, wir erreichen alle nicht die Herrlichkeit, die Gott für uns vorgesehen hat. Wir verpassen alle das Ziel, was Gott uns gesteckt hat mit unserem Leben. Das ist der Befund. So sieht's aus. Und jetzt nahen diese Zielverfehler, diese Verpasser, diese zu kurz Komma, die Nichttreffer, die nahen jetzt Jesus. Sie nahen zu ihm, dass sie ihn hören. Das ist enorm. Das ist beachtlich. Die, die am Leben vorbeigegangen sind, die es auf ihre Art vermurkst haben, die kommen jetzt zu Jesus nicht, weil sie gesund werden wollen oder weil sie ein Wunder sehen wollen. Die kommen auch nicht zu Jesus, um irgendwelche theologischen Diskussionen zu führen, wie die Pharisäer. Die kommen einfach, weil sie ihn hören wollen. Warum kommen wir in die Gemeinde? Doch im besten Sinne, weil wir Jesus hören wollen, weil wir Jesus Wort hören wollen. Das ist eigentlich der Kernsinn. Der Rest ist alles Nebensache. Und die Zöllner und die Sünder, die haben das genau begriffen, worauf es ankommt. Sie kommen zu Jesus, um ihn zu hören. Das ist der Punkt. Sie wollen kein Brot haben, sie wollen nicht gesund werden, sie wollen nicht was zu essen haben, sie wollen keine Lebensberatung, wollen keine Hinweise, wie sie ein besseres Leben führen können. Nein, sie wollen ihn einfach hören. Und jetzt löst das bei den frommen Schriftgelehrten, den Pharisäern, löst das Widerwillen aus. Was gibt denn der Jesus sich jetzt mit diesen Losern ab? Was hat er denn jetzt zu tun mit den Leuten, die keiner haben will? Der Vorwurf ist, er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und da haben die Pharisäer, ob sie es wollten oder nicht, genau ins Schwarze getroffen. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Damit hatten sie auf den Punkt das ganze Lebensmotto Jesu angenommen oder wahrgenommen. Was heißt dieses Annehmen? Also das heißt erstmal willkommen heißen. Wenn ich jemanden annehme, dann lade ich ihn zu mir ein. Dann sage ich zu ihm, komm her zu mir. Wenn ich jemanden annehme, dann heiße ich ihn willkommen. Das heißt, so verfehlt unser Leben auch sein mag, wenn der Schuss bei uns auch nach hinten losging, wenn wir sagen, ich habe es eigentlich komplett verfehlt, meine Bestimmung, dann ist das für Jesus noch lange nicht das Ende. Dann sagt er, komm her. Und dann ärgern die Frommen sich darüber. Dann sagen die, was soll denn das? Und murmeln und grummeln. Die halten sich ja für die Gewinner. Wir machen es richtig. Wir liegen richtig. Wir haben Moral. Wir haben Werte. Wir wissen, wo es theologisch lang geht. Wir sind gebildet. Die ärgern sich darüber, dass Jesus die Loser annimmt. Und jetzt möchte Jesus, dass die Pharisäer umdenken. Und er erzählt ihnen dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und das Beachtliche ist ja, wie viel Mühe sich der Hirte macht, um das Schaf zu finden. Der lässt die anderen los. Der kümmert sich jetzt nur um das eine verlorene Schaf. Das ist mühevoll. Er muss ins Gebirge steigen, er muss suchen. Möglicherweise muss er gefährliche Geröllfelder übersteigen. So ein Schaf ist ja komplett unselbstständig. Das heißt, wenn das Schaf von der Herde getrennt ist, dann steht das nur doof in der Gegend rum. Das ist vollkommen unselbstständig. Und ich war öfter in Österreich und da habe ich mir von den Österreichern erzählen lassen, wenn ein Schaf im Gletscher verloren geht, dann friert das da ein. Also das bleibt im Schnee und bewegt sich nicht und ist vollkommen unselbstständig. Und das ist auch unsere Situation. Und jetzt kommt Jesus und sucht das Schaf und er findet es und er packt es sich auf die Schultern und bringt es nach Hause und freut sich. Und freut sich. Es geht hier um die Freude. Wie war das schön, als ich auf einmal das Harte in meiner Hand spürte und sagte, das ist der Ring. So macht es Gott mit uns. Er sucht uns so lange, bis er uns hat. Und dann ist Freude. Und nun sagt er den Pharisäern, überlegt doch mal, wenn das bei den Hirten so ist, einfach weil es um den Besitz des Hirten geht, wie viel mehr ist es dann noch Gott, der sucht und findet. Und nun wird uns auch noch die Frage beantwortet, was eigentlich Buße ist. Der Abschnitt schließt mit dem Hinweis, so wird auch Freude im Himmel sein über einen, der Buße tut. Das heißt, über einen, der umkehrt, der zurückkommt. Das scheint ja ein logischer Widerspruch zu sein zu dem, der sucht, oder? Wenn jetzt der Hirte sich aufmacht und sucht und findet und das Gleichnis so schließt, dass es heißt, so wird Freude sein über einen, der umkehrt, dann sehen wir, da sind zwei Bewegungsrichtungen, die sich aufeinander zubewegen. Das läuft parallel. Das heißt, was ist Buße? Was heißt Buße tun? Der erste Satz hatte schon gesagt, es nahten zu ihm allerlei Sünder, um ihn zu hören. Das ist Buße tun. Buße tun heißt sich nicht quälen, sich die Peitsche geben und sagen, ich habe es wieder nicht geschafft. Oder sich moralisch zu zermartern über seine charakterlichen Mängel. Nein, das hat alles mit Buße nichts zu tun. Buße heißt einfach, ich nahe Jesus, ich bewege mich auf Jesus zu und will ihn hören. Und dann findet er mich. Und er findet mich auch, ohne dass ich ihn suche, weil er sich aufmacht, um mich zu finden. Das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und darum sitzen wir heute Morgen hier. Ich wünsche uns, dass wir uns ganz neu von dieser Liebe des Hirten trösten lassen, dass wir uns von Jesu Mühe ermutigen lassen, zu ihm zu kommen, um ihm zu hören. Amen.